Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, guten Tag. Heute wird's ein bisschen unbequem, weil wir uns mit Themen beschäftigen, die sperrig sind und die nicht immer so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie sie eigentlich bekommen sollten. Das gilt medienübergreifend für das Thema Rechtsextremismus. Darüber werden wir sprechen, Stichwort auf dem rechten Auge blind. Und wir werden uns fragen, ob unbequeme, sperrige, ernste Themen auch etwas sein können für soziale Netzwerke. Ob das zum Beispiel bei Facebook funktionieren kann mit so richtig ernsthaftem Journalismus. Das und mehr bis 16 Uhr in Medias Res. Schön, dass Sie zuhören. Es war wohl ein politisches Attentat mit rechtsextremem Hintergrund. Das ist die Ansicht der Bundesanwaltschaft, bezogen auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor gut 2 Wochen. Und auch wenn die Ermittlungen noch längst nicht abgeschlossen sind, seitdem wird wieder viel über den Fall berichtet und auch kommentiert in den Medien. Die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel schreibt, Deutschland habe es mit einer neuen, einer braunen RAF zu tun. Und der Tagesspiegel zitiert einen Extremismusexperten, der von einem großen Potenzial für rechten Terror spricht und der sagt, Zitat, die nächsten 12 bis 18 Monate würden besonders gefährlich werden. Über diese Berichte und Kommentare habe ich heute Nachmittag mit Andrea Röpke gesprochen, vielfach ausgezeichnete freie Journalistin und Buchautorin mit Spezialgebiet Rechtsextremismus. Und ich habe sie gefragt, ob das alles medialer Alarmismus jetzt ist oder ob die Redaktionen ihrer Meinung nach jetzt endlich aufwachen.
Also ich glaube, die Redaktionen sind längst aufgewacht. Tatsächlich nach den Verbrechen des NSU mit den 10 Morden und Anschlägen ist schon eine Sensibilisierung da. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt von einer braunen RAF sprechen müssen. Aber wirklich genauer in diese Richtung, rechte Gewalt, rechten Terror zu gucken, ist wirklich mehr als gerechtfertigt.
Nun ist es ja so, ich habe es gesagt, die Ermittlungen, die laufen noch. Laut der Bundesanwaltschaft gibt es auch bisher keine Hinweise auf ein rechtsterroristisches Netzwerk. Warum ist es an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt trotzdem wichtig, genau jetzt so zu informieren und eben über diese Möglichkeit des politischen Anschlags zu sprechen?
Es ist natürlich erstmal gerechtfertigt, weil es ein Politiker ist, der sich engagiert hat für Flüchtlinge. Wir haben tatsächlich eine total verrohte Entwicklung seit 2013/14. Stand im Visier der Rechten. Er wurde angefeindet. Dann natürlich die Hinrichtungsmethode und nicht zuletzt tatsächlich der Tatort Kassel. Wir haben auch bei den Verbrechen des NSU tatsächlich einen der Morde fast unaufgeklärt, was die Netzwerke im Hintergrund angeht, in Kassel gehabt. Also das heißt, wir müssen wirklich sensibilisiert werden. Wir müssen Akten wälzen. Wir müssen ganz akribisch auch als Journalisten uns daran setzen, zu schauen, was haben wir versäumt, was haben wir damals recherchiert, was haben die Untersuchungsausschüsse hervorgebracht und gibt es vielleicht Zusammenhänge zu der Tat, die jetzt passiert ist.
Gestern hat bei uns der Journalist Georg Dietz gesagt, dass über Rechtsextremismus seiner Meinung nach oft zu zögerlich berichtet wird und dass es in den Medien eine gewisse Angst davor gäbe, Dinge zu benennen, die mit rechtem Terror zu tun haben. Sehen Sie das auch so?
Ja, leider, ja. Also ich habe selber das Jahrbuch Rechte Gewalt veröffentlicht über 2 Jahre hinweg und weil wir eben auch die Notwendigkeit gesehen haben, tatsächlich wirklich analytisch, hintergründig, umfassend mit diesem Alltagsterror in Deutschland umzugehen. Ich glaube, medial scheut man wirklich immer wieder davor. Wer hat schon gern tatsächlich das Problem im eigenen Haus? Also es ist immer leichter, nicht vor der Haustür tatsächlich kehren zu müssen. Also ich habe auch das Gefühl, dass rechte Gewalt, rechter Terror, die sich hier wirklich anhand einiger Organisationen einnisten konnten, dass wir das medial in den letzten Jahren zu wenig beleuchtet haben.
Bedeutet das auch für Sie persönlich als Fachjournalistin, dass Sie dann einfach nicht angefragt werden und wenn jetzt sowas passiert, dass da Leute Sie anrufen, aber sonst eben nicht?
Ja klar, wir werden natürlich massiv befragt, wenn etwas passiert ist. Aber wenn wir dann in die Tiefe gehen wollen und dann Parallelen ziehen wollen oder wenn wir darauf hinweisen wollen, dass vielleicht die Tatorte kein Zufall sind, sondern dass es gerade dort passiert, wo auch eine militante Neonazi-Szene existiert. Wenn darauf hingewiesen wird, dass Combat 18, militante Organisationen wieder am Erstarken sind, dass sie sich europaweit vernetzen, dann wird das oft nur kurz aufgegriffen und ist dann in den nächsten Tagen, Wochen schon wieder vergessen. Und vor allen Dingen finde ich auch, dass investigative Recherche, und die passiert natürlich allerorts und es gibt sehr gute Politikredaktionen, die da hinterher sind, aber es ist noch zu wenig. Also wir müssen wirklich unabhängig von der Generalbundesanwaltschaft in der Lage sein, zu recherchieren, ist das jetzt wirklich ein Einzeltäter, ist das wirklich eine Einzeltat gewesen oder steckt nicht doch, wie so viele vermuten und wie es so naheliegend ist, stecken weitere Mittäter oder sogar Netzwerke dahinter.
Das heißt, eine mangelhafte Recherche könnte dann auch dazu beitragen, dass Rechtsextremismus vielleicht auch verharmlost wird?
Ich glaube nicht, dass die Recherchen immer mangelhaft sind. Ich würde gar nicht so weit gehen. Ich glaube einfach, dass wir nicht das Potenzial dazu haben, dass wir nicht die Zeit dazu haben, wirklich ausreichend zu recherchieren. Also wir haben alle Ansätze, wir haben alle Hinweise darauf, dass hinter dem NSU zum Beispiel den Verbrechen von Mundlos, Böhnhardt und Schäpe ganze Netzwerke existierten, unter anderem auch militante Netzwerke, die dazugehörten beim Tatort Kassel. Und ich denke, es hat Ansätze gegeben, das ausreichend aufzuklären, aber es sind auch Grenzen da. Also es ist natürlich auch immer wieder schwierig. Aber natürlich hängt auch von unseren Recherchen, die wir anstellen, hängt die Aufklärung ab. Das heißt, natürlich tragen wir da eine Mitverantwortung. Und wenn wir nicht in der Lage sind und das nicht können und nicht genug Möglichkeiten haben, dann hakt es natürlich auch in der Aufklärung. Und dann können tatsächlich Taten abgetan werden und verharmlost werden als Taten von durchgeknallten rechten Einzeltätern. Und tatsächlich steckt womöglich weitaus viel mehr gefährliches Potenzial dahinter.
Apropos gefährliches Potenzial, die Recherchen, die Sie als Fachjournalistin im Bereich Rechtsextremismus machen, die sind ja auch nicht ungefährlich. Und wenn Sie sich jetzt diese Tat mit mutmaßlich rechtsextremistischem Hintergrund anschauen, kommen Sie dann auch ins Grübeln und bekommen es auch so ein bisschen mit der Angst zu tun, vielleicht was die eigene Arbeit und eben die Recherchen vor Ort angeht?
Naja, wir waren ja schon seit Jahren davor, dass ich da im Hinblick auf Pegida und andere, dass sich da tatsächlich große Mischszenen offenbaren. Das heißt, wir haben zusehends eine Vermischung von militanten Neonazi-rechtsextremen Spektrum mit Kampfsportmilieu, mit Rotlichtmilieu, mit Rockermilieu. Die Affinität zu Waffen hat noch zugenommen, die Waffenbeschaffung ist leichter geworden, Schießübungen sind leichter geworden europaweit. Vor dieser Entwicklung waren wir seit Jahren, auch in den Büchern. Und von daher ist das nicht ganz so neu, aber es ist natürlich klar, es ist auch für uns recherchierenden Journalisten und für diejenigen, die da wirklich vor Ort sind, ist es ganz klar gefährlicher geworden. Das sieht man ja auch schon bei den ganz normalen, in Anführungsstrichen, asylfeindlichen Demonstrationen. Das geht ja bis hin zu einer AfD-Veranstaltung, wo Kamerateams angegriffen werden. Also ich kenne viele Journalisten, viele Teams, die nicht mehr ohne Bodyguards rausgehen. Also die Berichterstattung, gerade in diesem rechtsextremen Milieu, die ist wirklich gefährlicher geworden in den letzten Jahren.
Was wäre zu tun, um das zu ändern? Weil, also ich meine, alleine mehr berichten hilft ja nicht, oder?
Also ich glaube, wir müssen einfach dieses Thema rechtsextremistische Gewalt, Verrohung der Gesellschaft, soziale Medien als eigene Medien zum Aufputschen und so weiter, es muss einfach auch breiter und akzeptabler vermittelt werden. Das heißt, wir gehen da immer so ran, wir sind empört, dann wird eine braune Raff daraus gemacht. Sicherlich, da ist was dran, aber wir spitzen das Ganze zu, wir schüren Panik und wir sollten da wirklich nachhaltig damit umgehen mit dem Thema. Es ist ein Teil unserer heutigen Gesellschaft. Wir haben diese rechte Gewalt, wir haben diese Strukturen, wir haben diese Organisationen im Hintergrund, die sind da. Und damit sollten wir nicht hysterisch umgehen, sondern wirklich professionell, nachhaltig mit der Prävention der Wissenschaft zusammenarbeiten und wirklich überlegen, wie können wir damit umgehen und nicht einzelne Leute auch ins Visier geraten lassen, sondern uns als Bollwerk, als ganze Gesellschaft, als Zivilgesellschaft dahin stellen und vermitteln, bis hierhin und nicht weiter, mehr lassen wir nicht zu. Das heißt tatsächlich, ich glaube als erstes erstmal sich dem Problem wirklich vernünftig stellen.
Meint Andrea Röpke, Journalistin und Buchautorin im aufgezeichneten Gespräch über den medialen Umgang mit Rechtsextremismus, besonders mit Blick auf den Mord an Walter Lübcke. Und das ganze Gespräch, das gibt's auch nochmal zum Nachlesen im Netz auf deutschlandfunk.de/mediasres. Und hier in diesem Radio geht's jetzt um einen Themenbereich, mit dem wir uns in diesen Wochen immer wieder mal beschäftigen.
Neues von nebenan. Lokaljournalismus mit Zukunft.
Wenn Zeitungsleserinnen und Leser gefragt werden, was sie besonders interessiert, was sie in ihrer Zeitung lesen wollen, dann gibt es in den meisten Umfragen immer dieselbe Antwort. Ich will wissen, was um mich herum passiert, was in meiner Stadt so los ist. Und deswegen wäre das doch eine ziemlich gute Idee, wenn das die Lokalzeitung auch so liefert. Wenn die Redakteurinnen und Redakteure wirklich wissen, was im eigenen Verbreitungsgebiet so vor sich geht. Ja, und das hat sich auch Benjamin Piel gedacht, als er vor gut einem Jahr nach Ostwestfalen gekommen ist, als er Chefredakteur vom Mindener Tageblatt geworden ist. Und weil er sich in der Region bis dahin überhaupt nicht auskannte, hat er gesagt, das will ich ändern. Ich will meine Leserinnen und Leser kennenlernen und ich will mir persönlich ihre Geschichten erzählen lassen. Und seitdem hat sich Benjamin Piel eine ganze Menge erzählen lassen, war bei ganz schön vielen Leuten zu Besuch. Und beim 199. Besuch war dann auch mein Kollege Michael Borgers dabei.
Bei Ihnen weiß ich ja, wer Sie sind. Und Sie beide?
Machen wir drin.
Okay, gut, gut, gehen wir rein.
Rein in das Haus von Rainer Meyer oder genauer seiner Mutter. Seit Ende des 18. Jahrhunderts wird hier Landwirtschaft betrieben. Meyer mästet Schweine. Auf seinem Hof am Rand von Bad Oeynhausen begrüßt er an diesem Vormittag Benjamin Piel. Piel ist neu in der Region. Die Kleinstadt im unteren Weserbergland liegt weit weg von seiner Redaktion.
Das ist ja hier so gerade die Grenze, ne? Aber es ist ja so knapp nicht mehr unser Verbreitungsgebiet
genau,
hier.
Direkt hinter Berg quasi.
Piel ist seit einem Jahr Chefredakteur des Mindener Tageblatts in der knapp 20 Kilometer entfernten Kreisstadt. Sein Vorgänger war fast 30 Jahre im Amt. Die Erwartungen an den Nachfolger sind entsprechend hoch. Als Piel kurz nach Dienstantritt ankündigt, eine Art Interviewreise durch das Verbreitungsgebiet seiner Zeitung zu starten, meldet sich auch Landwirt Rainer Meyer.
Wir haben uns auf diesen Termin gefreut. Vor Ort ist es immer ein bisschen einfacher und auch visuell anschaulicher, wenn man mit den Leuten reden kann über unsere Themen.
Und davon gibt es einige, ob Biolandwirtschaft oder Folgen des Klimawandels. Meyer ist auch Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbands. An seiner Seite sitzen an diesem Vormittag weitere Bauernvertreter. Und sie betonen, in der Vergangenheit habe man nicht nur positive Erfahrungen mit der Presse gemacht.
Natürlich kann man unterschiedliche Meinungen über verschiedene Themen sein, das ist uns auch klar. Aber wir erwarten von den Medien, dass sie eben alle Facetten oder viele Facetten, möglichst viele Facetten zu einem Thema auch darstellen, wertfrei darstellen.
Doch das sei nicht immer so gewesen. Beispielsweise bei Fragen danach, wie artgerecht Tiere gehalten werden oder warum nicht über bestimmte Termine berichtet wurde. Benjamin Piel hört sich alles an, fragt aber auch kritisch zurück.
Auf der anderen Seite nehme ich auch immer so wahr, dass das für die Landwirtschaft irgendwie ein Problem ist, weil sie sich ja auch sehr stark angegriffen fühlt. Wie schätzen Sie das ein?
Also in der Summe würde ich jetzt erstmal sagen...
Am Ende wird der Journalist 10 Seiten mit Antworten notiert haben. Insgesamt mehr als 20 schwarze Kladden hat er bereits vollgeschrieben bei seinen Interviews. Das Gespräch mit den Landwirten ist das 199. der Reihe. Piel zieht eine gemischte Bilanz.
Die ersten 100 haben wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die zweiten 100 haben auch viel Spaß gemacht, aber waren auch teilweise ein bisschen Quälerei.
Dennoch bleibe er überzeugt von der Idee seiner Reihe.
Dass gerade Lokaljournalisten viel mehr rausgehen müssen und draußen aktiv sein müssen, Leute treffen müssen, vor allen Dingen zuhören müssen.
Zu häufig werde in den Redaktionen nur noch vom Schreibtisch aus gearbeitet. Bei seiner Tour durch den Kreis Minden-Lübbecke habe er eine vielfältige Gesellschaft erlebt und Menschen, die gerne Einblick in ihr Leben und ihre Anliegen geben.
Und wenn man offen an die Leute rantritt, dann habe ich noch nie erlebt, dass man irgendwo Probleme hat. Also die Probleme entstehen eigentlich immer eher dann, wenn man von so einer arroganten Warte aus die Leute beurteilt oder eigentlich nicht mit ihnen redet.
Und auch das habe er wieder einmal erfahren, die Welt sei nicht nur schwarz und weiß.
Und dann ein Bild zu zeichnen, was nicht platt ist, sondern dieser Komplexität auch Rechnung trägt, das finde ich wichtig. Und ich finde, das kam bei dem Gespräch auch ganz gut heute raus.
Nach gut 2 Stunden Gespräch bei Erdbeerkuchen und Salamibrötchen führt Rainer Meyer über seinen Hof und seine Felder. Erklärt, warum dort aktuell Wintergerste wächst und zeigt dem Besuch seine Stelle.
Wir haben hier jetzt einen Abteil, da haben wir gestern Ferkel eingestellt. Da haben wir im Augenblick 30 Grad drin.
Verstärkt wird die Hitze noch durch die vorgeschriebene Sicherheitsbekleidung, die alle Stallbesucher aus Hygienegründen tragen müssen. Und dann geht es wieder nach draußen, an die frische Luft.
Na, also ich wäre soweit jetzt wunschlos glücklich, kann man sagen. Mein Buch steht voll.
Ja.
Wir haben über vieles geredet, vieles gesehen.
Dann freuen wir uns. Schön, dass Sie da waren. Und wie gesagt, wir stehen für Gespräche und Anfragen jederzeit zur Verfügung.
Aber erst einmal heißt es für Benjamin Piel raus aus den blauen Einweganzügen und Schuhüberziehern und rein in sein Dienstauto, in dem er zuletzt so viel unterwegs war, und zurück in die Redaktion. Dort wird er, wie nach allen Terminen zuvor, für die Zeitung einen Artikel schreiben. Der nächste, 200. Interviewtermin wird ihn zu Menschen führen, die den örtlichen Fernsehturm zu einer Touristenattraktion machen wollen. Ob ihm nach Ende seiner Reihe nicht langweilig wird? Nein, winkt der 35-Jährige ab und lacht. Nur Chefredakteur sein, das reiche ihm. Und unterwegs werde er auch in dieser Rolle noch oft genug sein.
Michael Borgers über den Chefredakteur des Mindener Tageblatts, über Benjamin Piel. Der war schon etliche Male auf Antrittsbesuch bei seinen Leserinnen und Lesern. Und jetzt wechseln wir mal kurz das Medium, kommen von der Tageszeitung zum Radio. Denn dazu hat uns heute eine Nachricht erreicht. Es geht um den öffentlich-rechtlichen RBB, den Rundfunk Berlin-Brandenburg. Der hat beschlossen, den Etat seines Hörfunksenders RBB Kultur zu verkleinern. Um 1 Million Euro. Das wäre eine Einsparung von 20% ab dem übernächsten Jahr. Und dazu hat sich jetzt die Gewerkschaft Verdi mit einem Brief bei der RBB-Intendantin Patricia Schlesinger zu Wort gemeldet. Verdi kritisiert, dass die Kürzungen zu Lasten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gingen und auch zu Lasten der vielen freien Autorinnen und Autoren. Und die Gewerkschaft hat die Intendantin aufgefordert, die Pläne zu überdenken und die Kürzungen zurückzunehmen. Laut dem RBB sind die Kürzungen eine von mehreren Sparmaßnahmen und das Ganze sei nötig, weil bis 2020 alle Rücklagen aufgebraucht seien.
Medias Res. Drei Fragen an
Lorenz Meyer. Ich bin einer der Köpfe vom Bildblog. Ich unterhalte dort den Morgen-Newsletter 6 von 9.
Was läuft gut in den Medien?
Als medienkritisches Portal kann man natürlich eigentlich mit gar nichts zufrieden sein. Da liegt das Nörgeln ja eigentlich schon im Blut. Aber wenn ich jetzt zufrieden sein sollte, immerhin werden Sachen auch mal selbstkritisch angegangen. Noch viel zu selten, aber immerhin. Dass überhaupt Medienschaffende darüber reden, über die Glaubwürdigkeitskrise und überhaupt dieses Wort in den Mund nehmen, immerhin, das lässt mich schon mal hoffen.
Was läuft schlecht in den Medien?
Es ist leider so, dass in den allermeisten Fällen nach großen Skandalen werden halt salbungsvolle Sonntagsreden mit Floskeln und Bullshit-Bingo irgendwie abgesondert und es werden 15-seitige Codes of Conduct verfasst und Compliance-Beauftragte in den Medien bestellt und dann wurschtelt man wahrscheinlich später weiter so. Aber ich will mir meinen Positivismus nicht abgewöhnen.
Und bei Ihnen?
Ich befürchte, als Bildblogger werde ich nie arbeitslos werden. Uns gibt es jetzt seit 15 Jahren, ursprünglich mal gegründet von Stefan Niggemeier. Ich befürchte, wenn es das Internet dann noch gibt, uns wird es in 15 Jahren auch noch geben.
Dass es bei YouTube oder bei Facebook ganz bestimmt nicht nur um süße Katzenbabys geht oder um Schminktipps. Ich glaube, das hat inzwischen so gut wie jeder und jede verstanden. Auch die CDU weiß das ja spätestens seit der Europawahl ganz gut. Und trotzdem ist es immer noch gar nicht so leicht, in den sozialen Netzwerken so richtig viele Leute zu erreichen mit seriösen Nachrichten, mit harten Fakten. Die BBC Worldwide, also die kommerzielle Tochterfirma der britischen BBC, die versucht genau das aber seit ein paar Monaten und zwar mit einer Nachrichtenshow für die USA. Cut Through the Noise heißt die und die gibt's exklusiv zu sehen bei Facebook. Annika Schneider hat sich das Ganze für uns angeschaut.
On any given day in America, a child will wake up, find a loaded gun in their home, accidentally pull the trigger and shoot someone.
Jeden Tag werden in den USA 8 Menschen von Kindern angeschossen. Das berichtet die Moderatorin, während sie einen sonnigen Boulevard entlang schlendert. Es ist der Auftakt für ein 7-minütiges Video über Waffenunfälle in den USA. Darin kommen Experten und Betroffene zu Wort. Es geht aber auch um Statistik und Gesetzestexte.
3 out of 4 kids know where the guns are stored in the home.
911, what is your emergency?
My kid shot him.
Auf den ersten Blick ist klar, dieses Video ist nicht fürs Fernsehen gemacht. Das Format ist vertikal, die Schriftgröße überproportional groß. Perfekt also, um es sich unterwegs auf dem Smartphone anzuschauen. Dass der Inhalt von der BBC Worldwide stammt, macht ein diskretes Logo deutlich. Zu finden ist der Clip allerdings nicht auf der sendereigenen Webseite, sondern nur bei Facebook Watch, der Videosparte von Facebook. Die Idee? Seriöse Nachrichten direkt im sozialen Netzwerk präsentieren. Aktuell, aber nicht tagesaktuell. Natalie Marinovich ist bei BBC News zuständig für mobile Formate und hat Cut Through the Noise mitentwickelt.
It doesn't have to be political.
Es muss nichts Politisches sein. Wir haben über Elektroroller, Abtreibung, Zeit am Bildschirm und Außenpolitik in Afghanistan berichtet. Es geht um Themen, die in den Nachrichten sind oder über die die Leute reden, von denen wir wissen, dass sie sie interessieren.
Die Aufmachung ist kreativ und bei jedem Thema anders. Aber immer sind die Reporterinnen jung und die Schnitte schnell. Hinzu kommen emotionale Musik und einprägsame Grafiken. Regelmäßig werden Interviewsituationen von außen gezeigt, sodass transparent wird, wie die Journalisten arbeiten. Cut Through the Noise richtet sich damit ausdrücklich an eine junge Zielgruppe.
Die meisten sind zwischen 25 und 35. Wer das anschaut, ist an Nachrichten interessiert. Niemand schaut 6 bis 10 Minuten, wenn du daran kein Interesse hast. Die Videos sind ziemlich ausführlich.
Das Geld für die wöchentliche Sendung kommt von Facebook selbst. Die BBC ist das erste Medienunternehmen außerhalb der USA, mit dem das soziale Netzwerk eine solche Kooperation abgeschlossen hat. Der internationale Blickwinkel ist Teil des Konzepts.
Das schließt eine globale Perspektive mit ein. Wir können auf alle unsere Sprachendienste und Redaktionen von BBC Global News zurückgreifen und versuchen, so oft wie möglich zu zeigen, wie ein Thema außerhalb der USA gesehen wird.
Tatsächlich kommt Cut Through the Noise nicht nur in den USA gut an. Ein Teil der Zuschauer stammt laut BBC aus Europa und Südasien. Mehr als 100.000 Nutzer haben den Kanal auf Facebook bereits abonniert.
Wir sind sehr zufrieden. Wir bekommen zwischen 1 und 3 Millionen Aufrufe pro Woche und arbeiten hart daran, dass die Leute dranbleiben. Die Klickzahlen sind zwar sehr hoch, aber wir wollen nicht, dass die Zuschauer nach 3 Sekunden wieder weg sind. Sie sollen weiterschauen.
Kurze Texttafeln kündigen an, worum es in der nächsten Minute geht und sollen so die Zuschauer bei der Stange halten. Ob weitere Kooperationen mit Facebook geplant sind, dazu möchte die BBC-Redakteurin nicht sagen. Aus dem Projekt habe man aber in jedem Fall schon viel mitgenommen.
Wir haben gelernt, wie wir Expertenstimmen und Inhalte von Nutzern ausbalancieren. Wie wir einen Moderator im Studio oder woanders einsetzen. Wie die Reporter mit der Geschichte interagieren.
Am Ende des Videos über Waffengewalt wendet sich die Moderatorin direkt an die Zuschauer und lädt sie ein, das Thema zu kommentieren. Bevor ein Abspann mit allen Beteiligten folgt, der dann doch wieder sehr ans klassische Fernsehen erinnert.
Annika Schneider war das über den Versuch, in den sozialen Netzwerken durchzudringen mit seriösen Nachrichten, mit ernsten Themen, und zwar mit Cut the Noise, einem Projekt von BBC Worldwide.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Ralf Meyer, ich bin Redaktionsleiter vom Meininger Tageblatt. Der lokale Aufmacher in unserer Mittwochausgabe dreht sich um Schloss Landsberg bei Meiningen. Das Schloss war seit Jahrzehnten ein Luxushotel. Die private Stiftung Meininger Baudenkmäler verkaufte das Haus Anfang 2017 an chinesische Investoren, die daraus erneut ein Luxushotel machen wollten. Doch die für Ende 2017 geplante Eröffnung scheiterte, nachdem es Probleme mit Brandschutz und Denkmalpflege gab. Nach langer Pause ist nun Meinings Bürgermeister wieder im Gespräch mit der Investorengemeinschaft. Dies sei auch wichtig, weil die Bedeutung des Baus, die er nicht zuletzt durch die enge Verbindung zum englischen Königshaus mit Neuschwanstein vergleicht, bislang unterschätzt werde.
Was passiert mit Menschen, die entwurzelt werden, die ihre Heimat verlassen müssen wegen eines Kriegs, wegen des Klimawandels oder weil sie da wohnen, wo bald schon die Bagger anrücken? Der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado, der befasst sich mit solchen Menschen, porträtiert sie und bekommt dafür in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Mehr dazu gleich nach den Nachrichten im Büchermarkt. Medias Res gibt's morgen wieder. Christoph Sterz wünscht noch einen guten Dienstag.